Herzlich willkommen hier bei Berlin Story News und wir haben uns überlegt, wir müssen mal mehr Podcasts machen. Mein Name ist Enno Lenze und bei mir ist Chris Knickebocker und wir sind hier gerade in der Ukraine am Fluss, ungefähr 1 Kilometer von den Russen und es ist der 24.02., 3 Jahre nach Beginn der vollen Invasion. Wenn ihr das hört, ist es 2 Tage später, weil wir ein bisschen darüber reden, was wir hier erleben und das natürlich nicht in Echtzeit posten wollen, wo wir sind und was wir machen. Und da wir gerade bis gerade Memes geguckt haben, weil hier schon um 8 Uhr abends Ausgangssperre ist und draußen die Artillerie knallt, haben wir uns überlegt, sollten wir nochmal einen richtigen Kriegspodcast machen, könnte man den Memes und Mörser nennen. Und dann wird es Leute geben, die sagen, das ist nicht ernst genug, das ist ein ernstes Thema. Und wenn euch das schon zu viel sein sollte, dann ist der Podcast vielleicht nicht optimal für euch. Weil wir den Krieg natürlich sehr ernst nehmen, weil wir gerade beschossen werden. Aber man muss auch manchmal Memes gucken. So, Chris, du hast aber von dieser Gegend, in der wir jetzt gerade sind, viel mehr Ahnung als ich. Die Ukraine ist groß, das darf man nicht vergessen. Und deswegen fragen wir dich jetzt mal aus. Erstmal stell dich doch mal vor, sag mit ein paar Worten, wer du bist, worum es geht und was wir hier treiben.
Also mein Name ist Chris, ich bin aktiv in der Ukraine seit dem 25. Februar 2022. Das war tatsächlich auch der erste Tag, an dem ich jemals hier eingereist bin. Also ich hatte vorher keinen Bezug dazu. Angefangen hat das alles, weil ein junger Mann festsaß, der im Grunde die gleiche Grunderkrankung hatte wie ich. Mit dem Unterschied, dass es mir gut ging und ihm überhaupt nicht. Die Evakuierung von ihm, die mit sehr vielen Hürden verbunden war, weil viele internationale NGOs sich geweigert haben zu helfen, war eigentlich der Startschuss für das Ganze hier. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das 3 Jahre mache und dass mein Leben und Alltag tatsächlich auch in dieser Art und Weise beeinflusst. Positiv, aber natürlich auch negativ. Und wir sind hier in Cherson. Und diese Stadt seit mehreren Monaten eher weg vom Radar der meisten Leute. Und mir scheint es auch so ein bisschen, als wäre die Stadt ein bisschen aufgegeben. Also aufgegeben im Sinne von, es gibt hier eigentlich außer die lokalen Volontäre nicht viel Hilfe.
Ja, und Cherson, also wenn man die Ukraine-Karte jetzt nicht so auf dem Schirm hat, man hat ja die Ukraine und unten hängt so diese Halbinsel Krim dran, die dann in das Schwarze Meer reingeht. Aber wirklich groß, nicht so eine kleine Insel wie Sylt oder so, sondern ein Bundesland groß. Und Cherson ist so quasi die letzte Stadt, wenn man jetzt mal so will, auf dem Festland der Ukraine, bevor man auf diese Halbinsel rüberkommt. Und Cherson war auch eine der ganz, ganz wenigen Städte hier sozusagen oben, die von den Russen eingenommen oder nicht richtig eingenommen wurde, wo die Russen waren, die sie aber halt nicht richtig halten konnten und deswegen die Stadt dann wieder verlassen mussten. Aber die haben ja auch gut gewütet. So, und jetzt ist ja aber interessant, also bist du einen Tag nach Beginn der vollen Invasion hier rüber. Und was hast du erlebt? Wie war der erste Tag? Wie war das an der Grenze? Wie bist du rübergekommen? Wusstest du vorher, wie das geht? Warst du überrascht, dass es einfach oder schwer geht? Wie war das?
Ich war überrascht, wie einfach es ging. Es sind natürlich nicht viele rein, überraschenderweise. Davor war die Hölle los. Also auf diesem Platz und auf der Straße davor war übel voll. Und raus war es noch voller. Aber wirklich in der Grenze selber rein zu's, waren nicht viele. Und auch das Rote Kreuz und so, die standen alle davor. Haben irgendwie versucht, so Stände aufzubauen. Dann waren verschiedene Länder vertreten, Deutschland übrigens nicht. Wurde mir auch immer wieder von verschiedenen Leuten gesagt, wo ist der deutsche Stand? Ich sage, keine Ahnung, ich bin ein ganz normaler Fotograf aus Deutschland. Ich habe mein Geld vorher mit Hochzeiten verdient, mit den deutschen Automarken oder mit Branding-Shootings. Ich habe keine Ahnung, wo der deutsche Stand ist und warum es keinen gibt. Genau, wie du sagst, Cherson hat viel durchgemacht. Man muss aber dazu sagen, dass Hassan schon die angefangen haben, hier eine Administration aufzubauen und maßgeblich die vom militärischen Aspekt, die HIMARS dann geholfen haben, diese Ziele anzugreifen und die Offiziere damit zu treffen. Und laut lokalen Berichten von verschiedenen Quellen, ich kann das nicht nachprüfen, aber unabhängig, viele haben mir gesagt, also die De-Zurückeroberung von Cherson hat ein Leben gekostet. Und die Ukrainer haben quasi mit den HIMARS und den präzisen Schlägen natürlich sehr viele Russen erwischt, aber keine Zivilisten. Und ich finde das krass.
Ja, also HIMARS, das sind sowas wie gepanzerte LKW und die haben statt einer Ladefläche halt so sechs Raketen, die sie feuern können. Und das mag trivial klingen, das gab es schon im Zweiten Weltkrieg als die Stalinorgel, aber die Besonderheit ist, dass dieses von den Amerikanern gelieferte System unglaublich schnell benutzt werden kann. Also man bleibt auf der Straße stehen, schießt, fährt weiter in einer Minute. Das nennt sich Shoot and Scoot. Und die sind unglaublich präzise dabei. Und ich glaube, am Anfang die Raketen, die sie hatten, die waren so auf 100 Kilometer oder so. Ich weiß gar nicht genau, welches am Anfang waren. Aber diese paar sozusagen fahrenden Raketenwerfer, die haben in dem gesamten Krieg einen großen Unterschied gemacht. Und was so ein Beispiel bis heute ist für, wie ein einzelnes System, von dem man ein paar schickt, was so auf der ganzen Skala von so einem Krieg trivial aussieht, wie die bis heute den Russen richtig Ärger machen. Und das ist auch, wenn wir so allgemein über Waffen reden und dann immer Leute sagen, ah, was sollen denn 10 Jets oder 20 Panzer für einen Unterschied machen? Ja, mehr wäre oft gut. Aber es ist oft so trivial, dass es Kleinigkeiten sind, an denen es mangelt. Und hier Cherson, ich erinnere mich, ich war vor 2 Jahren, glaube ich, in Mykolaiv, also sozusagen der Zwillingsstadt, nee, nicht Zwillingsstadt, ist schon ein Stück weg, so 50 Kilometer weg oder so die Stadt, aber in der Nähe. Und da konnten wir nicht hierhin, weil es noch nicht befreit war und wir sind in Mykolaiv beschossen worden, was halt genauso unangenehm ist wie hier. Jetzt ist es ja hier, also wir sind direkt am Fluss und auf der anderen Seite vom Fluss sind die Russen. Also man kann im Prinzip mit einer guten Steinschleuder rüberschießen, um es mal böse zu sagen. Und trotzdem war ich überrascht. Also ich meine, Front und Front sieht unterschiedlich aus, je nachdem, wo man in der Ukraine ist. Manchmal ist es ein Streifen zwischen den Feldern, wo nichts los ist. Und manchmal ist es wie hier, wo eine ganze funktionierende Stadt ist. Und nur um das mal den Deutschen zu erklären, die keinen Bezug haben, hier hat die Pizzeria auf. Hier gehen Leute einer Arbeit nach. Hier findet Straßenverkehr statt. Und trotzdem wird selbst jetzt die ganze Zeit geschossen und ab und zu hören wir es rumpeln. Du warst hier häufiger. Wie ist das hier? Weil sozusagen, wenn man weiter weg ist, denkt man, hier muss alles in Schutt und Asche liegen. Und auf der anderen Seite gibt es hier Leben und wir waren aber gerade im Supermarkt, der top ausgestattet war, der aussieht wie so ein Sparmarkt in Deutschland, aber wir hatten schusssichere Westen dabei an. Also wie ist das Leben hier?
Ich würde sagen, auf der einen Seite natürlich schon für viele sehr trostlos geworden. Das Problem ist natürlich, wie du sagst, viele sind hier geblieben. Kinder gibt es nicht mehr viele. Also das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt vor 3 Wochen, zusammen mit kurz bevor USAID abgeschalten wurde, haben wir noch eine Schule im Oblast eröffnen können. Und das ist auch tatsächlich die einzige Schule für den kompletten Cherson Oblast. Also man muss dazu sagen, Cherson ist eine Stadt und ein Bundesland. Und das Bundesland ist so über 50% besetzt. Die
Ja,
ganze
nur, das
Flussseite.
ist kein Stadtstaat, sondern das Bundesland ist größer als die
Genau.
Stadt, nur sie haben nur den gleichen Namen, ja.
Genau. Und die Stadt ist befreit worden, aber das Land noch nicht. Das Land geht auch bis zur Krim runter quasi. So wurden die ja auch relativ schnell überrannt. Und natürlich auch aufgrund von. Es gibt eine sehr traurige Story hier, dass ein Commander quasi seine erste territoriale Defense in den Tod geschickt hat. Und es gibt auch ein Memorial hier dafür, weil er quasi eigentlich auf der anderen Seite stand. Und entsprechend, also sauer waren natürlich auch die Leute. Und ich glaube, die Hinterbliebenen, die da immer noch täglich hinfahren, werden das auch nicht vergeben. In ihren Lebzeiten.
Also das heißt, die russische Armee hat angegriffen und hier war jemand bestochen und hat seine Soldaten wissentlich in den Tod geschickt, damit die
Ja,
Russen vorankommen.
genau. Das war im März 2022. Über 200 Stück. Davon kam keiner nach Hause. Und natürlich, ich finde es extrem gut, dass man jetzt trotz, also der Krieg ist hier mehr als aktiv und trotzdem hat man sich hingesetzt und gesagt, wir brauchen dafür auch einen Ort der Erinnerung. Dass, man könnte jetzt auch sagen, das ist doch jetzt egal, erstmal Krieg zu Ende, aber erstmal weiß keiner, wie lange das noch geht wirklich. Und die Leute leben hier weiter. Und die Leute versuchen hier auch weiterzuleben. Und Russland macht es ihnen schwerer und schwerer und schwerer. Und es hat verschiedene Phasen durchlebt. Es ging, erstmal haben sie angefangen, alle Bushaltestellen zu beschießen. Dann musste die Stadt darauf reagieren, zusammen mit den lokalen Volontären. Und haben jetzt in jeder Bushaltestelle wirklich einen meterdicken, würde ich doch schon bestimmt fast einen Meter dick, so einen Stahlbetonbunker an jeder Bushaltestelle. Dann haben sie ja jetzt erfolgreich alle Krankenhäuser zerstört. Das Krebs, also das Onkologie, die Kindergeburtenstation, die sogar die Kleinstation, es ist alles zerstört. Es gibt eine Ersatzstation, werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aus Gründen, die irgendwie noch versucht, die Leute am Leben zu halten, aber die meisten werden eigentlich evakuiert nach Mykolaiv so schnell wie es geht. Und für uns als Volontäre ist es wichtig, dass wir so viel eigene Medikamente wie möglich dabei haben, weil die Apotheken hier mit jedem meiner Besuche leerer und leerer werden tatsächlich. Der Supermarkt ist okay. Also da war nicht, das ist, du machst die Türe auf, zack, wie so ein Tor in den Himmel. Aber die Apotheken, da ist ein großes Problem tatsächlich. Jetzt hat man wieder in der Ferne.
War das? 2 Kilometer?
Ja, 2-3 Kilometer würde ich sagen. Die ganze Artillerie in Cherson macht dieses Shoot and
Scoot. Ja.
Weil es einfach zu gefährlich ist. Ne?
Weil du sagtest, Kinder sind hier und auch die Schule hat noch auf. Zum einen,
warum, wieder, ja.
Oder wieder, warum sind noch Kinder hier? Mhm. Und wie ist die Schule dann ein geheimer Ort? Weiß man, wo die ist? Wie funktioniert das?
Die ist auf jeden Fall geheim. Und ist hoffentlich auch so lange wie möglich bleibt sie geheim. Aber die Eltern müssen halt alle mit dem Auto hin. Und das ist halt, weiß ich nicht, da bin ich jetzt militärtechnisch nicht so drin, aber ob man das tracken kann, wenn immer zur gleichen Zeit die Autos irgendwo hinfahren. Ich hoffe, dass sie da ein System sich überlegen, dass sie da irgendwie variable Anfangszeiten haben oder so. Aber Stau gibt es ja hier nicht. Mhm. Der einzige Vorteil.
Und warum sind die überhaupt noch hier? Also was machen Kinder an der Front, mal ganz salopp gesagt?
Ja, das ist eine gute Frage, die ich mich auch lange gefragt habe. Also ich, ja, wir haben natürlich auch Leute zum Beispiel im Nachbarort Antonivka, da wo diese ganz bekannte Antonivka-Brücke ist, auch gefragt, warum seid ihr noch da? Das ganze Dorf gibt es ja eigentlich nicht mehr. 24/7 durch Drohnen beschossen. Wenn die Einwohner ihr Haus löschen wollen, schmeißen die Russen nochmal eine Drohne drauf, um das quasi zu verhindern, ne? Oder um wieder Leute zu treffen. Warum sind Kinder noch hier, ist da glaube ich auch eine Frage des des Budgets, wenn ich ehrlich bin. Viele sagen zu mir, sie können sich das nicht leisten. Und ich sage, ja, wir können euch evakuieren. Dann sagen sie, ja, und dann? Ihr könnt ja nicht uns ein Haus oder eine Wohnung bieten in Kiew oder so. Und es gibt halt nur noch diese, ja, so wie Berlin-Tegel. So Flüchtlingsunterkünfte gibt's. Aber das ist für viele halt, gerade jetzt die Leute, die hier auf den Inseln wohnen, auf diesen kleinen Einfamilienhäusern in der puren Freiheit, die gehen da halt ein in diesen Massen Auffangstationen. Und ich würde sagen, das ist natürlich ein großer Schritt oder ein großer Grund und natürlich Perspektivlosigkeit, weil hier kennt man sich aus, hier weiß man, was passiert, wo ist was und sich ein neues Leben aufbauen ist, wird, glaube ich, von vielen oft unterschätzt, gerade von Europäern.
Ja, vor also mehr als einem Jahr Weihnachten waren wir in Kharkiv. Und da gab es auch, Kharkiv war eine Stadt, die ist ganz im Osten der Ukraine und ganz dicht an der Grenze zu Russland. Da gab es viele ausländische Studenten und daher viele Studentenheime, die jetzt leer sind. Und da sind viele Leute aus den Dörfern, die so ein, sagen wir, 50 bis 100 Kilometer weg waren, dahin umgesiedelt worden und zum Teil haben dann quasi ganze Dörfer in einem Studiwohnheim gewohnt. Mhm. Mein erster Gedanke war eigentlich ganz cool, die sind alle zusammen, aber zum anderen halt, wie du sagst, na, du wohnst halt mit deiner Familie in einem Studiwohnheim und hast kein Leben und keine Perspektive in dem Sinne. Also es war dann so, was auf den ersten Blick war und sagte, hey, praktisch gelöst, also jetzt mal so rein mathematisch, die Leute von hier nach da, das passt, okay, super, alle zusammen, sogar der Bürgermeister dabei, aber ja. Und wir hatten dann Weihnachtsgeschenke, die wir in Bayern gesammelt hatten dabei, also oder beziehungsweise die eine Kirchengemeinde dort gesammelt und uns mitgegeben hat, so rum, in Naburg. Und die haben wir dort verteilt, einfache Sachen, so diese ganz kleinen Lego-Sets, Kuscheltiere und eine andere NGO, mit der wir sozusagen da dann zusammengepackt haben für den Tag, die hatten wie so ein Ferrero-Set oder so ein Schokoladeset für jeden. Also kleine Geschenke und die Kinder waren völlig aus dem Häuschen, ja. Wo ich immer wieder denke, so das Klischee von so einem verzogenen deutschen Kind wäre so, was soll die Scheiße? Das ist ja nur ein bisschen Schoki und ein Lego-Set, ne? Also ich meine, ganz so schlimm sind deutsche Kinder jetzt ja nicht, aber so, sagen wir mal, von der Tendenz her ja, bei uns wäre das kein Wahnsinns-Weihnachtsgeschenk, sondern das wäre so, was man so mitbringt vielleicht. Und das fand ich auch spannend. Und dann noch ein Detail zu, wie die wirtschaftlichen Verhältnisse sind. Ich meine, wir waren gerade in Kiew, das sieht aus wie jede normale Großstadt, da ist Wirtschaft, da sind Leute da.
Die Wohnungen sind auch echt nicht günstig, ne?
Genau, nur wo man sagt, die Stadt, wenn man da ist, dacht man, hier läuft doch alles, ist doch alles okay. Ja,
Wohnung so 250.000, 260.000 Dollar.
Genau, und, ja. Und noch ein Detail nur, wo ich hin wollte. Du hattest gesagt, als wir dann eine Stunde weitergefahren sind, dass da ein paar ganz arme Leute wohnen, denen ihr sogar Holz zum Heizen gebracht habt.
Ja.
Und das ist, finde ich, nur so ein Clash so von die Leute, die nicht mal Holz haben,
ja.
In Kiew, wo es ganz normal aussieht, und hier, wo man dann so langsam versteht, warum ziehen manche Leute nicht um? Ja. Also das finde ich nur auch spannend so für unsere deutschen Hörer, wenn man so die sozusagen die Snapshots vom Leben in der Ukraine sieht. Dann ist entweder die Front, da ist keiner, oder Kiew und Lviv, da ist gut. Aber du kennst den Teil dazwischen. Also was ist zum Beispiel mit diesen sehr armen Leuten, die sogar Holz gespendet haben müssen, was man sich ja bei unserem deutschen Sozialsystem nicht vorstellen kann?
Und das Problem ist nicht nur, dass wir Holz spenden mussten, sondern dass kurz davor noch eine Änderung im Gesetz gemacht wurde, die das Stapeln und Lagern von Holz zur Wärmeerzeugung extrem reguliert, aufgrund der CO2-Bilanz.
Okay, ich meine erstmal löblich, aber
irgendwie ja, so, okay. Ja. Das heißt, wir konnten dann nicht 1-2 Kubikmeter kaufen, sondern die Mindestabgabe war 8. Und das wurde dann, glaube ich, fast 300 Euro, ne?
Ja.
Die wir dann über 24 Stunden schnell sammeln mussten und die wir dann auch tatsächlich vorstrecken mussten, weil wenn wir die 8 Kubikmeter nicht reservieren, dann sind die gleich weg. Ja. Das war schon auch für mich nochmal so ein Uff, okay. Und es gibt auch hier ganz viele kleine Dörfer zwischen Cherson und Mykolaiv und das war das damals das Frontgebiet. Und da gibt es ein Dorf, das nennt sich Partizanski. Witzigerweise, ja, mhm. Partizanski. Und da waren wir, um ganz normale, selbstgeschweißte Holzöfen zu liefern. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, ja, okay, ist es nicht eigentlich Aufgabe der UN oder Rote Kreuz oder so? Dann habe ich aber auch gesagt zu unserem Kollegen hier, dem Oleg, der ist ein Local, haben die nichts? Und er lacht nur, nein, alles, was die haben, kommt von Leuten wie uns. Also, okay, und dann sind wir dahin. Und dann musst du dir überlegen, dadurch, dass das natürlich Frontgebiet war, ist es natürlich auch eigentlich fast mehr für die lokale Presse sehr interessant gewesen. Immer wieder sind Leute hin, haben dann quasi ihre Storys geholt und wieder weg. Und ich finde es persönlich nicht so nett. Aber die Jungs, es gab eine Familie, der Vater, die Frau ist während der Occupation gestorben und der Vater ist mit den Kindern zurückgeblieben. Der Kleinste ist irgendwie zwei oder drei müsste der jetzt sein. Und die haben angefangen, das ganze Gebiet nach Kriegssouvenirs, das war Artillerie, die rausging, die rotiert jetzt um uns rum quasi. Die haben angefangen, diese Kriegs, ich nenne es mal Kriegssouvenire einzusammeln. Also die Javelin-Packungen und die Einmal-Raketenwerfer und ja, alles, was man halt so findet. Auch Waffen, ne? Waffen, die zurückgelassen wurden, weil irgendwie der Spann-Dings nicht mehr funktioniert hat von der AK. Das ist so ein bekanntes Problem anscheinend. Auch Handfeuerwaffen und so. Und hat er uns dann ganz stolz gezeigt und alles auf den Boden gelegt. Und hat gesagt, er würde das gerne eintauschen gegen Essen. Und das hat mir das Herz gebrochen. Weil ich habe zu ihm gesagt, hör zu, wir sind hier, wir nehmen überhaupt nichts mit. Wir nehmen nichts mit. Also auf der einen Seite hätte ich gern alles mitgenommen, nicht wegen mir, sondern damit er das nicht mehr sieht. Auf der anderen Seite würde er irgendwann wieder was zu essen brauchen, ne? Und wir haben ihm dann auch noch sicherlich nicht die gesündeste Art und Weise, aber wir haben ihm noch eine ganze Tasche mit Süßigkeiten gegeben. Und diese Augen, die da groß wurden und die da wirklich kurz vor Tränen waren wegen ein paar Packungen Gummibärchen, das ist eine Dankbarkeit, die du als Volontär erfährst, die jegliche Scheiße, die vorher passiert ist, komplett vergessen ist. Und diese ganze Areal hat einmal Besuch bekommen von der UN. Die haben dann einen LKW entladen mit Dämmwolle und gegangen. Die steht jetzt da rum, verpackt und keiner weiß, was man damit macht.
Ich wollte gerade fragen, brauchten die Dämmwolle?
Oder? Nee, die haben ja nicht mal mehr ein Dach.
Oh Gott, ey.
Also ich glaube, du kennst in der Ukraine diese Vorratskammern in den Dörfern, die unter der Erde sind.
Ja.
Da wohnen die, weil das Haus nicht mehr steht.
Also ganz grob, dass man sich vorstellen kann, man hebt quasi ein großes Loch aus, so ein zimmergroßes Loch. Und dann macht man eine Decke aus Holz oder was auch immer und deckt es wieder zu. Dann hat man wie einen natürlichen Kühlschrank, könnte man sagen. Ne?
Genau. Im Sommer geil, im Winter Katastrophe. Ja. Weil du hast ja keinen Abzug. Ne?
Ja.
Das heißt, wir haben bei den Leuten, die wirklich da unten gewohnt haben, mussten wir natürlich auch dann gucken, wie machen wir das mit den Abgasen und so weiter. Ne? Und das ist dann irgendwann, das ist natürlich beachtlich, was diese Locals, die das wirklich planen, und wir helfen ja in dem Fall nur. Wir machen einfach das, was man uns sagt, um möglichst nützlich zu sein. Und wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hole ich die Kamera raus und halte es halt fest. Auch natürlich, um den Leuten das in Deutschland zu zeigen. Und das sind lauter so Kleinigkeiten. Und wenn du die ganzen Leute, die übrigens alle jünger sind wie ich bin 31, das komplette Team ist jünger als ich. Und das sind wirklich Mädels und Jungs, das ist komplett gemischt. Und wenn man von Klischees redet, die Mädels würdest du vielleicht jetzt auf den ersten Blick denken, das ist so eine Schickimicki oder so, ein TikTok. Überhaupt nicht. Null. Lass die. Ja, okay, vielleicht ist ihr das Aussehen wichtig, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber, und die muss sich dann irgendeine Scheiße anhören, wenn sie in 2 Wochen in Prag ist, um ein bisschen Urlaub zu machen. Da muss sie sich eine Scheiße anhören, während sie vorher noch im Dreck gesessen ist, um Leuten eine warme Unterkunft zu geben. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ist ja auch, ich meine, wir sitzen hier jetzt seit einer halben Stunde drin, weil Ausgangssperre ist. Ausgangssperre ist, gibt verschiedene Gründe, aber einer ist, damit nachts nicht gut geplündert werden kann, als viele Häuser verlassen waren. Anderer ist, dass sich nachts nicht Saboteure bewegen können, und also es gibt verschiedene Gründe, und deswegen ganz grob kann man sagen, je dichter an der Front, desto eher ist Ausgangssperre, und je größer die Stadt, desto...
In Cherson ist es hauptsächlich wegen der Rotation der Artillerie, damit die nicht gesehen wird. Und du willst sie auch nicht sehen, weil das sind Informationen, die dich wiederum in eine Scheißsituation bringen, sagen wir mal so.
Ja, und wir sitzen dann hier auch rum, und wie ich es eingangs erwähnt habe, wir sitzen hier und scrollen auf TikTok und Instagram Memes durch und lachen uns halt schlapp über irgendwelchen stumpfen Blödsinn.
Ja.
Während wir draußen die Artillerie knallen hören. Ich kenne das auch. Manchmal teile ich dann so Memes, weil ich es gerade lustig finde. Und dann werde ich von Leuten, die mit einem fetten Arsch auf der warmen Couch in Berlin sitzen, angemeckert, warum ich denn ein Meme teile, während um mich rum Krieg ist. Ja.
Das ist krass.
Und das erinnert mich halt an diese von dir beschriebenen Leute, die irgendwie zwischendurch mal Urlaub machen, einfach weil sie rauskommen wollen. Und Leute, die noch nie im Leben Finger krumm gemacht haben, werden dann auf einmal, schwingen sich zu großen Moralaposteln auf und finden das gar nicht okay, dass man vom Helfen auch mal eine Pause braucht. Und deswegen, also ich meine, dieses mit Memes gucken, also ich meine jetzt nicht speziell für Kriegsgebiete, aber so allgemein irgendwie, das ist ja immer lustig und entspannt. Und das, ich meine, wenn man auch in den Lobbys mit den, von den großen Hotels sitzt, wo eine Menge Kriegsberichterstatter sind, Die gucken sich das halt auch an. Oder man sogar eine der sozusagen strangen Sachen, die ich gesehen hatte, als halt noch in, als wir halt in die Metro noch mussten, weil richtig fette Luftangriffe waren. Da hatte jemand so einen Taschenbeamer bei und hat Minions und Tom und Jerry und sowas quasi auf die Wand der Metro projiziert und Leute haben es halt,
Super.
ja genau, so hast du was zu tun, ne?
100%.
Nur deswegen auch zum einen, was machst du sonst, um dich sozusagen zu entspannen hier abends? Weil wir haben jetzt, wir haben 12, nee, wir haben 10 Stunden, die wir nicht raus dürfen
Ja.
sozusagen. Da muss man ja die Zeit rumkriegen. Und hast du auch manchmal so Leute, die dich anmeckern dafür, dass du hilfst?
Ja, doch. Also, ja, kann man eigentlich nicht schönreden, ja. Was mache ich in Cherson? Also, ich habe tatsächlich mal vor einem Jahr hat mir ein Direktor geschrieben, für den ich 2015 oder 2016 die Kamera gemacht habe. Und der hat mir geschrieben: Hey, ich würde gerne was Gutes tun. Unser Film wurde gerade verkauft. Also, irgendwie so 6 Jahre später. Aber lizenztechnisch bla bla bla, irgendwas zum Absetzen, weil haben wir damals halt nicht gut gemacht, ist ja egal. Und dann habe ich so gesagt: Boah, Bruder, weiß ich nicht. Und er so: Hier, ich habe ein nagelneues Steam Deck. Willst du das haben? Das ist
Also so eine
quasi eine
Spielekonsole.
Spielekonsole, ja. Ich so: Ja, und die ist teuer, ne? Er so: Ja, nimm. Nimm, setz dich damit. Also, wenn es dir hilft und wenn es dich ablenkt, kannst du sie gerne haben. Und dann habe ich gesagt: Ja, klar. Und da sage ich, immer wenn ich hierher gehe, ist eigentlich das einzige Mal, wenn ich die auflade, neue Spiele runterlade und dann mit den AirPods quasi mich hinsetze und in eine ganz andere Welt eintauche. Und da muss ich sagen, das hat mir letztens, das war jetzt im letzten Sommer, da war ich hier in Cherson, da hatten wir noch ein anderes Hub, das ist mittlerweile zerstört. Und da haben wir geschlafen ganz unten im Keller. Das war wirklich ein sehr sicherer Platz, also niemand ist was passiert. Und dann habe ich geschlafen und irgendwann um 2 wurde es brutal laut. Und das war die Nacht, wo die hier die Marine-Universität 1 Stunde lang mit Grad beschossen haben.
Also mit Raketen, mit so
Genau,
ungelenkten Raketen, ja.
ja, genau. Das war quasi, das ist das Pendant in Sowjet von der HIMA, kann man sagen. Und es war tatsächlich in damals 2 Jahren das erste Mal, dass ich von einer Grad beschossen wurde. Und da hat mein Körper wirklich auch reagiert. Also Adrenalin hochgeschossen und durch das hochgeschossene Adrenalin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es dann irgendwann eine Mischung aus Wut und Hilflosigkeit. Dann rollt mir auch irgendwann einfach eine Träne die Backe runter und ich kann dagegen überhaupt nichts machen.
Ja, passiert halt.
Und dann habe ich dann irgendwann meine Kopfhörer rausgeholt mit Noise Cancelling, angeschlossen an das Steam Deck und mich dann voll versucht, da rein zu abzulenken, bis ich dann wirklich auch beim Spielen mit dem Dings eingeschlafen bin, um halt noch irgendwie ein bisschen Schlaf zu kriegen, weil am nächsten Tag geht's weiter. Also, kleiner Themensprung, aber eigentlich nicht. Jeden Tag wird hier was zerstört, seit der Zurückeroberung. Wird hier jeden Tag ein Haus getroffen und es sind nicht Regierungsleute oder es ist nicht millionenschwere NGOs, die das reparieren. Das sind ganz normale junge Menschen, die das hier Montag bis Freitag jeden Tag machen und dafür im besten Fall, wenn sie einen Sponsor finden, $200 bekommen im Monat. Ansonsten, wenn einen Monat kein Sponsor da ist, machen die weiter. Unentgeltlich. Sie kriegen, die meisten wohnen irgendwie in verlassenen Wohnungen von Leuten, die quasi gesagt haben, die Volontäre dürfen unsere Wohnung benutzen. Also auch dieses Haus, wo wir sind, ist eins davon. Und ich finde, das ist krass. Und die machen ja nicht nur jeden Tag, reparieren die nicht nur Fenster und Häuser und tun Häuser quasi davor beschützen, dass sie zusammenfallen, weil so eine Artillerie im auch wenn es so ein Sowjetblock ist, hinterlässt schon einen ordentlichen Schaden. Und nicht nur das, auch die Leute werden evakuiert aus den roten Zonen. Es gibt Sozialtaxis von Behinderten, die immer noch hier sind, weil sie niemand rausholt. Weil das sind wirklich, also die werden wirklich nicht rausgeholt, die werden vergessen. Das sind Leute im Rollstuhl, die auch von den Leuten quasi von A nach B gebracht werden. Oder dass sie dann in dieses Vorsorge, nicht Vorsorge, Notfallkrankenhaus, weil sie halt normale Untersuchungen machen müssen. Jeder, der chronisch krank ist, weiß, wovon ich rede. Und lauter solche Geschichten wachen diese Leute unter im Einsatz ihres Lebens. Als ich das erste Mal hier war, war die Gruppe 35 Personen groß. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es, glaube ich, noch 8 bis 10 sind. Es sind welche gestorben, im Einsatz, beim Volontieren oder auf dem Weg zur Arbeit. Es sind welche eingezogen worden. Und es sind welche, die so psychisch kaputt sind, dass sie dann doch irgendwann Cherson verlassen haben. Und das bricht mir das Herz. Und eigentlich, wir können nicht viel machen, weil wir geben der Stadt, oder ich gebe der Stadt so viel Aufmerksamkeit, wie es möglich ist. Aber es fühlt sich trotzdem immer an, als wäre es zu wenig, weil es gefühlt immer schlimmer wird. Also jetzt die neue Phase sind diese FPV-Drohnen, die einfach wahllos Zivilisten jagen, Zivilisten im Garten oder auf der Straße töten, in die zivilen Autos reinfliegen. Und dafür gibt es eine Prämie vom Commander für die Russen. Und es war, mein letzter Stand war irgendwie 5 bis 10 Dollar pro Person, 50 bis 100 Dollar pro Soldat, aber eine extrem hohe dreistellige Summe für jeden Internationalen, der bestätigt wurde. Und das bringt uns natürlich auch wieder in eine absolute Scheißsituation, weil die Leute schon nach Hilfe fragen. Also wir sind nicht hier, weil es geil ist. Wir sind hier, weil andere ihren Job nicht machen. Das nervt mich am meisten. Ich enjoy die Menschen hier, ich enjoy nicht den Ort.
Ja.
Ich bin hier, weil andere, die hier sein sollten, nicht hier sind.
Das ist auch, was er sagt, dass wir sind hier quasi im Haus von wildfremden Menschen. Das ist
für uns
auch,
ja.
Genau, der Herr, der uns hier sozusagen hereingelassen hat, sagen wir mal ganz grob, er passt von seinem Stil her nicht zu dem Hausstil. Also da wird man schon sagen, das hast du doch nicht, du hast doch nicht diesen Ohrensessel hier gekauft und diese gestreifte Tapete, irgendwie, das gehört nicht zusammen.
Hat ein bisschen Sowjetstil.
Ja, genau, ja. Und halt, also man kann sich vorstellen, dass hier eine Familie gewohnt hat oder ein älteres Paar oder sowas, das passt. Aber ja, und das, denke ich, ist auch so bizarr. Und zum anderen, denke ich, vielleicht in ein paar Jahren, wenn die Sache vorbei ist, können wir hergehen und klopfen und sagen, hey, wir haben hier mal gewohnt. Dürfen wir noch mal reingucken?
Auf dem Klo war ich schon.
Ja, genau. So in der Art. Das ist schon abgefahren. So, dann danke ich dir erstmal dafür. Die Artillerie war überraschend artig zu uns. Ich glaube, die sind weitergezogen. Die kamen vorhin immer näher und jetzt gingen sie immer weiter weg.
Ist nicht schlimm, weil dann gibt es keine Antwort heute.
Ja, ja, genau. Dann können wir ruhig schlafen. Dann danke ich dir sehr dafür. Ich denke, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Und dann wünsche ich in dem Fall uns beiden oder uns allen hier eine ruhige Nacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.